nicht mehr existierenden Redaktion Grundrisse. Wir bleiben aber zusammen, Grundrissredaktion, und wir machen regelmäßige Schulfix, und das ist der letzte Schulfix von Sommer. Ich freue mich sehr, den Georg Lauder aus Berlin begrüßen zu können, dürfen, der uns dann ein sehr interessantes Referat, dem ich jetzt dafür darf, wollte ich so sagen, er heißt ja Florian Diemann, halten wir vielleicht noch einen Satz, wie wir uns sozusagen in Kontakt gekommen sind. Ich habe das Buch herausgegeben, Karl Marx, Philosoph der Befreiung, Theoretiker des Kapitals zur Kritik der neuen Marx-Lektüre, und der Georg hat da drinnen einen sehr viel beachteten und sehr, sehr interessanten Aufsatz geschrieben, und der mir ganz vielen, nicht nur mir, aber sehr anderen, sehr beeindruckt hat, und dann haben wir gesagt, okay, magst du nach Wien kommen, Referat zu halten? Er sagt, er will nicht noch einmal diesen Artikel vortragen, den Buch ist ja auch hier gehalten. Er werden ja der Artikel ausgezeichnet von ihm, sondern möchte ein anderes Thema wählen, das ihm auch sehr nahe liegt, und das wieder referieren. Und dann, das ist mein letzter Satz, darf ich noch, weil du das selbst auch auf ein Buch, das eben sehr wichtig ist, hinzuweisen, wenn man den Titel dann nicht merkt, die Vertreibung aus dem Serail, Europa und die Heteronormalisierung der islamischen Welt. So, damit ist meine Einleitung schon zu Ende. Wir werden schauen, dass wir die Fenster offen lassen, wenn der recht ist. Ich glaube, die Akustik ist es leider zu verhalten, aber ich weiß, müsste funktionieren. Und in dem Sinne gebe ich das Wort an Georg weiter.
Ja, also eine Verbindung besteht ja schon zu dem Artikel, der da drin steht. Da geht es nämlich eigentlich auch um die kritische Theorie, die allerdings sozusagen da eher aus einer marxistischen Perspektive auch kritisiert wird sozusagen. Und aber ich habe hier mal versucht, was anderes zu machen, was mich eben auch eigentlich länger, also sozusagen schon beschäftigt. Also mein Erkenntnisinteresse an dem Vortrag ist eigentlich eine Geschichte männlicher Homosexualitäten. Und ja, das Buch, das ich da geschrieben habe, gehört genau da hinein. Das ist sozusagen über Homosexualität im Islam. Eine Geschichte sozusagen. Und ich möchte jetzt eigentlich das mehr ein bisschen verschieben auf das 20. Jahrhundert in Europa. Und Adorno spielt da insofern hinein, als sich, finde ich, bestimmte Thesen an dem ganz gut entwickeln lassen, zum Beispiel auch die Rolle der Psychoanalyse ja bei der Pathologisierung von Homosexualität. Ja, in Deutschland wird diese Geschichte männlicher Homosexualitäten, eigentlich relativ einfach gefasst als eine Geschichte von Unterdrückung und Befreiung, also jahrhundertelange Unterdrückung, dann formiert sich sozusagen eine homosexuelle Bewegung, und die schafft es dann irgendwann, ja, den Paragraphen 175 in Deutschland zu stürzen, der man männliche Homosexualität verfolgt. Also so eine Geschichte ist auf einer rein juridischen, auf einer rein rechtlichen Ebene angesiedelt. Aber was in dieser Geschichte eigentlich fehlt, ist, was da unterdrückt und befreit wurde. Das existiert ja nicht einfach, die Homosexuellen, sondern die Homosexuellen, das ist eben bereits selber das Produkt von Techniken der Differenzproduktion. Ja? Und in den USA ist man da viel weiter sozusagen in der Art und Weise, wie man diese Geschichte schreibt. Also was mich da auch zum Beispiel sehr beeinflusst hat, ist zum Beispiel, jetzt abgestürzt, das ist ja dumm. Hoffentlich passiert es jetzt nicht noch häufiger. Moment.
Ja. Zu Hause eine kleine Debatte über Apple Computer gehabt. Diese Auffassung dazu.
Boah, das ist jetzt alles so. Ja, Jonathan Katz zum Beispiel, der in seinem Buch Love Stories, Sex Between Men Before Homosexuality, also Sex zwischen Männern quasi vor Erfindung der Homosexualität, eben beschreibt, wie Anfang des 20. oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts es durchaus noch möglich war, dass Freunde sich ineinander verliebten, sich umarmten, Zärtlichkeiten austauschten, einander auf dem Schoß saßen, Händchen hielten, das Bett teilten, ohne sich deshalb als different wahrzunehmen. Also das ist eben vor dem Hintergrund einer Geschichte, die als reine Repressionsgeschichte konstruiert wird. Also das zweite Buch ist auch sozusagen ein Fotoband, das sozusagen Fotografien aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt. Also etwa der Gestalt sozusagen, wo man sieht, dass sozusagen Freunde in Ateliers gehen und sozusagen sich zärtlich fotografieren lassen und dass sich umarmen auf dem Schoß sitzen. Und das ist halt eigentlich eine ganz spannende Sache vor dem Hintergrund, dass eben der Begriff der Homosexualität eigentlich eine sexualwissenschaftliche Konstruktion aus dem späten 19. Jahrhundert ist und sozusagen die Behauptung dieses Buch, man muss eine Geschichte schreiben vor der Erfindung dieser Konstruktion. So, ja. Und das heißt aber nicht, dass es noch keine schwulen Identitäten gab, aber diese waren eingebettet in die sexuellen Subkulturen der Arbeiterklasse, die im 18. Jahrhundert zum Objekt der Observierung, Bespitzelung und Überwachung durch die Polizei geworden waren. Übrigens auch in Ländern wie Frankreich, in denen Homosexualität formell gar nicht mehr strafbar war, aber als unsittliches Fehlverhalten trotzdem weiter verfolgt wurde. Die Polizei formierte diese Subkulturen als spezialisiertes Delinquentenmilieu. Ein weiteres Element der Differenzproduktion waren die medizinischen Gerichtssachverständigen, die eben über die geistige Zurechnungsfähigkeit und damit Schuldfähigkeit der Angeklagten urteilten und zum Element der Transformation von Begehren in Identitäten wurden, indem sie hinter den sexuellen Handlungen so etwas wie abweichende psychische Dispositionen konstruierten. Sie intervenierten auf Seiten der Angeklagten, indem sie ihnen moralischen Wahnsinn oder Monomanie mit widernatürlicher Neigung attestierten. Wir nehmen heute ganz selbstverständlich an, dass es so etwas wie homosexuelle Subjekte mit lesbisch-schwulen Identitäten gibt, aber wir übersehen das historische Feld der Machtbeziehungen, in denen diese Identitäten konstruiert und in denen Körper darin eingeschlossen wurden. Wichtig ist zu erkennen, dass sich diese Techniken der Differenzproduktion zunächst nur auf sexuelle Handlungen richteten und vor allem Mitglieder der Arbeiterklasse betrafen, während sie ein weites Feld an romantischen Freundschaftsbeziehungen, vor allem im Bürgertum und der Aristokratie, völlig unangetastet ließen. Dafür, dass auch diese zum Gegenstand der Konstruktion von Andersheit wurden, ist die Psychoanalyse meines Erachtens ein nicht zu unterschätzender Faktor. Im Unterschied zur Kriminalpsychologie richtete sich die Psychoanalyse an eine zahlungskräftige Kundschaft, die sich hunderte, ja zum Teil tausende von Therapiestunden leisten konnte. In der Psychoanalyse wurde nun auch Freundschaft und romantisches Begehren als unbewusste Homosexualität gedeutet und damit denselben Formen der Devianzproduktion unterworfen wie die sexuellen Praktiken der Arbeiterklasse. Homosexualität galt dabei als bloßes Symptom für ein tiefer liegendes ödipales Drama, sodass Begehren in der Psychoanalyse zum Anlass einer obsessiven Beschäftigung mit dem eigenen Selbst wurde. Also in den eigenen Träumen, in ihrer symbolischen Bedeutung, in kindlichen Beziehungen zur Mutter und in feindseligen Gefühlen gegenüber dem Vater. Ja, in der Ära nach dem Zweiten Weltkrieg war die Psychoanalyse dabei so dominant geworden, dass etwa Mike Wallace' CBS-Dokumentation The Homosexuals von 1967 ihr circa 90% der Sendezeit einräumte, während sich die homosexuelle Bürgerrechtsorganisation The Madison Society den restlichen Platz zusammen mit einem Vertreter der Kirchen teilen musste. Verglichen mit den Analytikern erschien der Reverend, also der Pfarrer, dabei als geradezu liberal, weil er eine homosexuelle Orientierung als an sich nicht tadelswert betrachtete. Lediglich deren sinnliches Ausleben sei eine Sünde. Demgegenüber fassten die Analytiker bereits gleichgeschlechtliches Begehren selbst als das Problem. Zum Beweis stellten sie einen Patienten zur Verfügung, der versteckt hinter einem schwarzen Schatten ein absurdes Geständnis ablegte. Er berichtete zunächst von seiner Kindheit und seiner dominanten Mutter, um dann zu erklären, dank der Therapie wisse er jetzt, dass er krank sei, sein Verhalten infantil und unreif und dass seine Homosexualität lediglich das Symptom für einen tiefer liegenden neurotischen Konflikt darstelle. Vor diesem Hintergrund mutet die unkritische Rezeption der Psychoanalyse in der deutschen Linken eher befremdlich an. Sie verhält sich völlig ignorant gegenüber der aggressiven Homophobie im Freudomarxismus der 30er und 40er Jahre. Indem psychoanalytische Kategorien dort gesellschaftlich reinterpretiert wurden, geriet Homosexualität von einer individuellen Pathologie zum Signum einer falschen, die natürliche Sexualentwicklung unterdrückenden Gesellschaft. die zunehmende Gleichsetzung von Homosexualität und autoritärer Persönlichkeit, wie sie vor allem Wilhelm Reich entwickelt hat, ließ Maxim Gorki 1934 in der Pravda schließlich kolportieren, in Deutschland sei bereits ein geflügeltes Wort entstanden, rottet die Homosexuellen aus und der Faschismus ist verschwunden. Also diese Identifikation von Nationalsozialismus und Homosexualität, jetzt hier eine Karikatur aus der Exilpresse, hinte dabei auch dazu, die Faschisten als kranke und perverse Verführer der deutschen Jugend hinzustellen. So musste man sich nicht mehr mit den inhaltlichen Gründen für den breiten ideologischen Erfolg beschäftigen, den der Faschismus in allen Schichten der Gesellschaft entfaltete. Also so viel zur Vorrede und zur historischen Kontextualisierung der Quellen, die ich im Folgenden interpretieren möchte. Der Frankfurter Sozialphilosoph Theodor W. Adorno scheint mir dabei vor allem deshalb interessant, weil er diese Geschichte in seiner eigenen Entwicklung wie kaum ein anderer spiegelt. Die Frage, wie innerhalb von 20 Jahren aus einem 19-Jährigen, eben Adorno, der Liebesbriefe mit seinem 34-jährigen Freund austauscht, ein kritischer Theoretiker werden konnte, der Homosexualität nur noch in dämonologischen Begriffen wahrnahm, ist dabei gerade nicht individuell zu beantworten. Das möchte ich später auch durch einen kurzen Vergleich mit der Biografie von Sigmund Freud zeigen. Die Ähnlichkeit in der Entwicklung liegt bei aller Besonderheit, die nicht negiert werden soll, dabei eher den Begriff einer Gesellschaftsbiografie nahe, wie ihn Siegfried Krakauer mit Blick auf seine Arbeit über Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit entwickelt hat. Also ich versuche sozusagen, die Quellen jetzt von Adorno in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen, sozusagen. Und das ist für mich sozusagen eine Gesellschaftsbiografie, weil es mir nicht um die Besonderheit der Person von Adorno geht, sondern wo sich darin auch gerade Typisches für die Gesellschaft ausdrückt. Beginnen möchte ich mit den erwähnten Liebesbriefen, die Adorno aus Wien, wo er damals Komposition studierte, an seinen Freund, den Journalisten und Filmkritiker Siegfried Krakauer nach Frankfurt sandte. Also zunächst mal ein Brief von Krakauer an Adorno. Ich lese es kurz vor. Ja, bitte allein lesen. Mein lieber Teddy, mein lieber Freund, heute Mittag kam ich an, ganz zerrissen, verhüllt. Nun will ich gleich schreiben. Ich fühlte in diesen beiden Tagen wieder eine solch quälende Liebe zu dir, dass es mir jetzt so vorkommt, als könnte ich allein gar nicht bestehen. Das Dasein ist mir schal, so abgetrennt von dir. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Sagen muss ich dir noch, dass dein Bericht von deinem Verhältnis zu Gretel, also seiner späteren Frau, mich doch tief schmerzte. Nicht, dass du es hattest, nur, dass du so lange neben mir hergingst, ohne dass ich es wusste. Natürlich soll dies kein Vorwurf sein, da Diskretion ja auch etwas gilt, aber die Tatsache, dass es so war, ist doch schwer zu ertragen. Mein Zustand ist entsetzlich. Ich fürchte so sehr für die Vergänglichkeit dessen, was mir das Teuerste ist, was mir der Sinn oder die Erfüllung meines Daseins ist. Glaubst du an die ewige Dauer unserer Freundschaft? Ein Garantieschein bräuchte ich, dass das Band hielte bis zum Tod und dass wir beide gleich gut und groß im Leben bestünden, bis zum Tod. Du sagst mir, dass du unser Verhältnis so tief fühlst wie ich. Bei mir ist es sicher Sünde, brennende Sünde aus Einsamkeit und Vergänglichkeitsleid mitgeboren. Du sagst mir das, ja, ist es denn möglich? Sieh, lieber Teddy, lieber Teddy, es ist mein Ernst, wenn ich dir sage, dass mir die Philosophie und all das Zeug ein Dreck gilt im Vergleich mit der Gegenwart, wo die Einsamkeit aufgehoben ist und die Liebe waltet und wir mit unserer Existenz Einfachheit, Halt und Bedeutung finden. Hast du auch diesen Brand in dir? Du musst ihn haben. Wie könnten wir sonst als Menschen füreinander bestimmt sein? Denn es ist doch Bestimmung, nicht wahr, dass wir uns irgendwann, irgendwo einmal kennenlernten? Jetzt ist das Schreckliche. Ich weiß nicht, ob man so lieben darf. Man stirbt doch einsam. Man entwertet ja die Welt beinahe, wenn man so liebt. Man wird ja zu einem hilflosen Teil. Lieber Teddy, vernichte möglichst den Brief, kein Wort jedenfalls davon, dass es Geheimnis. Wer dürfte mich so in meiner wahren Gestalt sehen? Was soll ich anfangen im Leben? Bist du mein Freund? Oh, ich kann weinen, Teddy, ich habe sehr oft geweint. Der Riss der Welt geht auch durch mich. Lebe wohl, Teddy, lieber Teddy, Friedel. Dann niemand darf den Brief sehen, hab acht, Teddy, du bist 19, ich 34. Geht es doch? Also was ich an der Quelle halt sozusagen interessant finde, ist, dass ja Freundschaft da als Schwäche und Makel erscheint, die vor der Öffentlichkeit versteckt werden muss. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht Ich kann da so ein Buch empfehlen, Alan Gray, The Friend. Freundschaft war bis zum 17. Jahrhundert eigentlich eine öffentliche Institution, die mit Treue, Schwüren und einem Kuss vor der Gemeinde bekräftigt wurde, dem sogenannten Osculum Pacis, Friedenskuss. Sie band ganze Familien zusammen und wurde als eine Form der künstlichen Verwandtschaftsbeziehung betrachtet, die sogenannte Artificial Brotherhood. Manchmal wurden die Freunde von ihren Verwandten sogar in einem gemeinsamen Grab beigesetzt, um die Beziehung zwischen zwei Familien zu symbolisieren. In der bürgerlichen Gesellschaft konstituiert sich demgegenüber eine scharfe Trennung zwischen affektiver Privatsphäre und versachlichten Konkurrenzbeziehungen in der Öffentlichkeit. Die gegenseitige Umarmung, der Freundschaftskuss, wird durch den formalen Händedruck ersetzt. Freundschaft erscheint von daher als etwas Prekäres, Verletzliches, das vor der Öffentlichkeit verborgen werden muss, weil es durch ein zu viel an Intimität wesentliche bürgerliche Normen verletzt. Man kann ja sogar unsittliche Hintergedanken unterstellen, auch wenn sie noch nicht notwendig als homosexuell anerkannt ist. Also das kurz zu einer vielleicht historischen Verortung. Dann jetzt die Antworten von, das sind jetzt glaube ich 6 Antworten, kurze Antworten oder Zitatantworten, wo Theodor W. Adorno an Siegfried Krakauer antwortet, die ich auch nochmal kurz interpretieren will. Ganz kurz. So geschieht es denn auch, also Wien, 19. Mai 1925, so geschieht es denn auch nicht in der Hoffnung, Gegenwart herzuzaubern, sondern nur um der biografischen Genauigkeit willen und weil ich dein Lächeln fühlen möchte, dass ich dir berichte, wie eine sehr kluge junge Dame, als wir das zweite Mal beisammen waren und ohne irgendetwas von mir zu wissen, mir bestimmt erklärte, ich sei homosexuell und abwesend bei einem fernen Freunde. So eine Minute, da ich ganz intensiv an dich dachte. Kurz, ich glaube dir fanatisch treu zu sein, viel treuer, als ich es selber gedacht hätte, da ich schließlich ganz unter deiner Suggestion stand, alles sei nun zu Ende. Ja, die Möglichkeit, diese Beziehung als homosexuell zu interpretieren, wird von Adorno ins Spiel gebracht, indem er sie einer jungen Dame in den Mund legt. Sie drückt noch nicht notwendig Angst aus, sondern dient Adorno nach gerade dazu, mit Krakauer zu flirten und die besondere Intimität ihrer Beziehung zu unterstreichen. Sie soll ein Lächeln auf das Gesicht seines Freundes zaubern. Aber es ist klar, er legt sozusagen diese Worte einer Dame in den Mund und lässt es so offen, sozusagen, ob man diese Beziehung als homosexuell charakterisieren kann. Nächste Briefstelle. Wien, 31. Mai 1925. Ich bitte dich nochmals dringend, mir zu sagen, was dir geschah. Gestern Nacht spät fuhr mir durch den Kopf, es könne Hanni sein, die sich dir näherte. Und ich traute dir zu, dass sie sich dir hingäbe, um uns auseinanderzubringen. Aber das ist wohl Verfolgungswahn, wenn es mir auch auffällig bleibt, dass du den Namen der Unseligen nicht nennst. Also trotz der eigenen obwohl die Freundschaft zwischen Adorno und Krakauer als rein platonisch konzipiert ist, rütteln die gleichzeitigen Beziehungen zu Frauen, die beide unterhalten, sowohl in Krakauer als auch in Adorno stürmische Anfälle von Eifersucht wach. Das hat man dann schon an dem ersten Brief gesehen, wo es dann um Gretel, Adornos Beziehung zu Gretel ging. Ja, nächstes Zitat. Bleibt, wie 29. Juni 1925, bleibt Ellen Delp. Nicht ausgeschlossen, dass eine Liebesgeschichte daraus wird, denn ich bin verliebt genug und als sie mir gestern erklärte, sie liebe mich ja gar nicht, klang das nicht sehr überzeugend. Wenigstens in meinen Ohren nicht. Von uns und meiner Gebundenheit weiß sie, was sie als Frau wissen kann, dass sie mich darüber hartnäckig und in den Paragraphen 175 subsumiert, lässt sich nicht vermeiden. Also Paragraph 175 hat es eingangs schon erwähnt, ist der quasi der homosexuellen Paragraph, beziehungsweise der Paragraph, der Unzucht zwischen Männern verfolgt. Ja, trotz der eigenen Eifersuchtsanfälle breitet Adorno vor Krakauer seine Affären und Puffbesuche aus, was wohl bei Krakauer zu wachsenden Gefühlen der Entfremdung führt. Diese Empathielosigkeit zeigt Adorno später allerdings auch in seiner Ehe mit Gretel, der gegenüber auch seinen Affären keinen Hehl macht. Er lässt sich sogar seine Traumprotokolle abtippen, die von Liebesbeziehungen zu anderen Frauen, von Puffbesuchen und von entzückenden Knaben handeln, der ihm zum Foltern überlassen wird. Er träumt in den 40er Jahren auch von jungen athletischen Männern, die reihenweise guillotiniert werden und erwacht mit einer Erektion. Ja, macht er trotzdem klar, dass es sich bei der Beziehung mit Krakauer nicht um eine physiologische Freundschaft handelt. Der Paragraph 175, eben dieser homosexuellen Paragraph, darunter kann er nicht subsumiert werden, denn er weiß, dass seine Beziehung zu Krakauer platonisch ist. Es ist das, was ihn von den Homosexuellen trennt. Ja, dann nächste Briefsteller, ich glaube Rodach-Egan, das dürfte in Bayern sein. 2. September 1926. Was die erotische Situation anlangt, so habe ich jedenfalls eine Erfahrung gemacht, die mich sehr klärt. Nämlich, dass meine Art zu lieben Frauen in Realität nicht trifft. Hanni sagt, ich könne überhaupt nicht lieben. Ich glaube sogar auch von mir selbst nun, dass die Spiritualität mich doch derart durchdringt, dass ich sehr vorsichtig bin, ich friedel und denke gewiss mehr, als ich schreibe, in Relationen, wie sie zu Frauen bestehen, nicht aufgehe. Aber ich glaube, dass bei mir die naturalen Tendenzen allesamt um ein weniges der Absicht nach zumindest verwandelt sind und nicht beherrschen. Ja, heute scheint es mir fast, als sei die erotische Bewegtheit meiner letzten Jahre mehr aus der Angst gekommen, alle Natur zu verlieren, als aus Natur selbst. Ja, hier zeigt sich schon der Beginn einer, ich würde es obsessiven Selbstbeschäftigung nennen, eines Nachdenkens über den Charakter seines Begehrens. Es ist wichtig zu wissen, dass er sich zu dieser Zeit erstmals intensiv mit der Psychoanalyse auseinandersetzt. Er schreibt nämlich seine Habilitation über den Begriff des Unbewussten in der transzendentalen Seelenlehre, einen Versuch, Freud mit Kant zu rechtfertigen. Und es wird dann halt in dem nächsten Briefausschnitt noch deutlicher. Frankfurt, 17. September 1926. Den Satz allerdings, dass ich in meinem Verhältnis zu Frauen um ein weniges verändert sei, muss ich festhalten. Der Grund des Satzes ist in der spezifischen Erfahrung des Verhältnisses zu Ellen Dreyfus gelegen. Vielleicht ist hier ein Hinweis, dass ich ihr als der ersten Frau begegnet bin, in der ich nicht mir oder meinem Bild begegnete, sondern einem qualitativ und von Natur anderen. Es ist eine Art von eingeholter Pubertät oder vielleicht Vermännlichung, die Erkenntnis stützt und eine andere Festigkeit der Existenz bei sich verleiht. Wenn ich bislang erotisch immer mich selber reproduzierte und darum intangibel war. Ja, hier ist der Einschlag der Psychoanalyse schließlich völlig offenkundig, denn die Stelle entspricht vollkommen Freuds Theorie der Homosexualität, der zufolge es sich bei eben dieser nur um eine Form des Narzissmus beziehungsweise der autoerotischen Objektwahl handelt. Bei Freud heißt es dazu in seinem Da Vinci-Aufsatz, dass, Zitat, die Knaben, die der Heranwachsende jetzt liebt, doch nur Ersatzpersonen und Erneuerungen seiner eigenen kindlichen Person sind, die er so liebt, wie die Mutter ihn als Kind geliebt hat. Anders wird man den Satz, dass er sich erotisch bisher nur selbst reproduzierte und darum intangibel, also unberührbar war, kaum verstehen können. Die zweite Parallele zu Freud ist, dass dieser Homosexualität als eine Form der neurotischen Sexualhemmung denkt. Obwohl Leonardo da Vinci, an dem Freud dieses Modell entwickelt, als 24-Jähriger wegen sodomitischen Verkehrs mit dem 17-jährigen Prostituierten Jacopo Saltarelli angeklagt wurde, nimmt Freud ihm nicht ab, dass er zu so etwas fähig war. Er projiziert die Konzepte platonischer Freundesliebe, wie sie ihm seine sexuell gehemmten bürgerlichen Patienten präsentieren, zurück auf die Renaissance, um diese sexuelle Hemmung als festen Bestandteil des homosexuellen Charakters zu essentialisieren. Tatsächlich zog in Florenz der Renaissancezeit jeder zweite männliche Einwohner bis zu seinem 30. Lebensjahr wenigstens einmal die Aufmerksamkeit der Behörde der Nacht auf sich, deren 8 Beamte ausschließlich mit der Verfolgung gleichgeschlechtlicher Sexualität befasst waren. Wegen Verkehr mit einem jüngeren Mann musste sich in Florenz niemand als Differenz empfinden. Also der Witz ist sozusagen ein bisschen bei Freud, dass er in diesem Leonardo da Vinci Aufsatz eine bestimmte, also Homosexualität versucht, an dieser Person festzumachen. Und sie gilt eben als autoerotische Objektwahl, also eine neurotische Sexualhemmung, die sich eigentlich nur ganz sublimiert ausdrückt. Im Prinzip handelt der Aufsatz in keiner Weise eigentlich von gleichgeschlechtlichem Begehren, weil dieses gleichgeschlechtliche Begehren immer an der Auslebung gehemmt ist. Und es ist irgendwie ein bisschen grotesk, wenn man jetzt mal als Quelle nimmt, also Michael Rock, Forbidden Friendships, irgendwie über die Homosexualität in der Renaissancezeit, und es damit vergleicht, wie er diesen Leonardo da Vinci konstruiert und es einfach mal mit dieser Epoche vergleicht, wie da gleichgeschlechtliche Sexualität konstruiert wurde. Also da gab es nicht diesen, erstens nicht diesen differenten Homosexuellen, den er konstruiert, und zweitens waren es sehr sexualisierte Beziehungen, die da gelebt wurden. Ja, das soweit irgendwie vielleicht zu einer Versuch, einer kurzen Interpretation dieser Briefquellen, um zu zeigen, wie die Rezeption der Psychoanalyse eigentlich schon die Beziehungen und Identitäten von Adorno also auch und verändern und auch Einfluss auf diese Beziehungen eigentlich gewinnen. Ich will jetzt irgendwie im zweiten Teil, wie viel Zeit haben wir denn? Also im zweiten Teil möchte ich mir jetzt das veröffentlichte Werk von Adorno vornehmen. Es geht ja um Homophobie und Psychoanalyse im Werk von Theodor W. Adorno. Und da gibt es halt einige also interessante Stellen, die über die auch schon geschrieben wurde, die eigentlich schon, würde ich mal sagen, eine krasse Phobie ausdrücken. Ja? Und die erste Stelle ist vielleicht in den Minima Moralia. Und da heißt es, es ist so ein Aphorismenband, in dem halt eigentlich sehr subjektive Erfahrungen aus eben dem Exil sozusagen irgendwie geschildert werden und gilt bei manchen auch eigentlich so ein bisschen als das Hauptwerk von Adorno. Da heißt es, er war ja zwischenzeitlich in England im Exil. In Oxford unterscheidet man zweierlei Arten von Studenten, die Tough Guys, also die harten Kerle, und die Intellektuellen. Viele spricht dafür, dass sich die herrschende Schicht auf dem Weg zur Diktatur nach diesen beiden Extremen hin polarisiert. Am Ende sind die Tough Guys die eigentlich Effeminierten, die der Weichlinge als ihre Opfer bedürfen, um nicht zuzugestehen, dass sie ihnen gleichen. Totalität und Homosexualität gehören zusammen. Während das Subjekt zugrunde geht, negiert es alles, was nicht seiner eigenen Art ist. Die Gegensätze des starken Mannes und des folgsamen Jünglings verfließen in einer Ordnung, die das männliche Prinzip der Herrschaft rein durchsetzt. Indem es ohne Ausnahme auch die vermeintlichen Subjekte zu seinen Objekten macht, schlägt es in die totale Passivität virtuell ins Weibliche um. Ja, im Zentrum steht hierbei die Angst vor Verweiblichung, die in der Psychoanalyse mit Kastration gleichgesetzt wird. Einerseits unterstellt Adorno den Tough Guys, also den harten Kerlen, diese Angst. Andererseits ist es aber auch Adornos eigene Angst, die er bewältigt, indem er die Tough Guys als die in Wahrheit Kastrierten vorstellt, während er sich selber von dieser Diagnose ausnimmt, indem er die unbeteiligte Position des Analytikers bezieht. Einerseits setzt er an, als ginge es ihm um eine Kritik männlicher Herrschaft. Andererseits schlägt diese Kritik bereits zwei Sätze später um in das Grauen vor der totalen Passivität, das heißt der Verweiblichung der Welt. Die Gleichsetzung von Weiblichkeit und Passivität dekonstruiert den feministischen Anspruch, den Adorno vordergründig anmeldet. Weiblichkeit bleibt, um einen von Adorno gern gebrauchten Begriff zu verwenden, das Perhorrezierte, also das, was Abscheu erregt. Den Charakter des Begehrens werden erhält es nur in dem Maße, als man es nicht selber ist, sondern indem es dem Subjekt die eigene phallische Position garantiert. Subjekt und Mann, Objekt und Frau werden dabei umstandslos synonym gesetzt. Demgegenüber wird Homosexualität verachtet, weil sie diese Differenz zu kassieren scheint. Und das Schicksal der Frau, nicht Subjekt zu sein, verallgemeinert. Die Frau ist damit das Signum universeller Kastration und wie Adorno in einem Vortrag von 1946 notiert, ist in der Epoche der Konzentrationslager Kastration charakteristischer als Konkurrenz. Homosexualität wird so zu einer quasi dominanten Kategorie, auch wo sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestraft, verfolgt und pathologisiert wird. Noch 1967 spricht Adorno mit Blick auf das 20. Jahrhundert von einer unbewussten Homosexualisierung der Gesellschaft. Mit dem Attribut des Unbewussten wird dabei der kognitive Widerspruch zu einer sozialen Realität aufgelöst, in der Homosexuelle mit Elektroschocks therapiert, hormonell kastriert oder ins Konzentrationslager deportiert werden, um dort umerzogen zu werden. Entgegen diesen Fakten konstruiert Adorno die ödipale Norm der Heterosexualität als das eigentlich bedrohte, marginalisierte und in Auslöschung begriffene, während Homosexualität, und sei es als unbewusst und verdrängte, das Kennzeichen des Verfolgers bleibt. In den Elementen des Antisemitismus, dem zweiten Exkurs zur Dialektik der Aufklärung, wird Homosexualität dabei vor allem den untersten Schichten, also quasi dem Pogrompöbel, zugeschrieben, der sich, wie es heißt, homosexuell und paranoisch mit dem ihm verkümmerten Leben in Beziehung setzt, indem er andere totschlägt. Also hier dann Stelle aus der Dialektik der Aufklärung auch nochmal. Die psychoanalytische Theorie der apathischen Projektion hat als deren Substanz die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regungen des Subjekts auf das Objekt erkannt. Das in Aggression umgesetzte Verpönte ist meist homosexueller Art. Aus Angst vor der Kastration wurde der Gehorsam gegen den Vater bis zu deren Vorwegnahme in der Angleichung des bewussten Gefühlslebens ans kleine Mädchen getrieben und der Vaterhass als ewige Ranküne verdrängt. In der Paranoia treibt dieser Hass zur Zerstörungslust als allgemeinem Zerstörungsdrang. Dass hier von Verdrängung die Rede ist, könnte zu dem Missverständnis Anlass geben, dass Adorno und Horkheimer eigentlich nicht Homosexualität, sondern unterdrückte Homosexualität kritisieren wollten. Wenn man jedoch genauer liest, stellt sich die Sache ganz anders dar. Verdrängt wird nicht die Liebe zum gleichen Geschlecht, sondern die Liebe zur Mutter und die daraus resultierende Rivalität mit dem Vater. Der Homosexuelle weicht der Konkurrenz mit dem Vater aus, indem er die weibliche Objektwahl durch eine Identifikation mit der Mutter ersetzt. Er tritt an die Stelle der Mutter, während die Liebesobjekte, die er jetzt wählt, nur mehr Ersatz seiner eigenen kindlichen Person sind. Er ist, wie ihn Freud in seinem berühmten Da Vinci-Aufsatz schreibt, ich habe es vorhin schon gesagt, zum Narzissten oder Autoerotiker geworden. Homosexualität ist hier nur ein Symptom für den unaufgelösten ödipalen Konflikt mit dem Vater. Da dieser Konflikt verdrängt wurde, kehrt der Vaterhass zurück im allgemeinen Zerstörungsdrang des homosexuellen Paranoikers, der an anderen seine Kastrationslust auslebt und ihn als eifersüchtiger Verfolger auf den Leib rückt. Ja, interessant ist an dieser Stelle vor allem der Versuch, Freuds Theorie der Paranoia für eine Erklärung gesellschaftlicher Phänomene heranzuziehen, diese also in Begriffen des individuellen Irreseins zu fassen, wodurch Krankheit aus einem subjektiven Leiden zu etwas dämonisch Bösem wird. Eine besondere Schärfe erlangt diese Wendung vor allem deshalb, weil für Freud Paranoia immer auf das Vorhandensein verleugneter homosexueller Strebungen schließen lässt. Homosexualität ist damit nicht mehr länger nur als individuelle Neurose, sondern als Urbild zerstörter Subjektivität bestimmt, die sich in Verfolgungshandlungen gegen soziale Minderheiten und gesellschaftlich Abweichende äußert. So wird aus Homosexuellen als Verfolgten der homosexuelle Verfolger. Hierbei ist es vielleicht ganz sinnvoll, einen kleinen Exkurs zu Freuds Theorie der Paranoia einzuschmuggeln. Für Freud ist die Entwicklung der Paranoia Folge eines schockhaften, traumatischen Ereignisses wie etwa Tod des Vaters oder eines anderen gleichgeschlechtlichen Liebesobjekts. Dabei zieht der Betroffene alle libidinösen Besetzungen von der Welt und den geliebten Menschen in seiner Umgebung ab. Er selbst erlebt dies subjektiv als Weltuntergang. Dagegen ist das, was wir im eigentlichen Sinne als Paranoia bezeichnen, bereits der Versuch einer Heilung oder Rekonstruktion. In der Wahnbildung baut der Paranoiker die Welt neu auf. Allerdings lässt sich der Wahn in all seinen Formen als Negation des einen Satzes verstehen: Ich, in Klammern ein Mann, liebe ihn, einen Mann. Diesen Satz kann man durch Verneinung jedes einzelnen seiner Satzteile negieren und erhält so die verschiedenen Formen der Paranoia. Erstens, nicht ich liebe ihn, sie liebt ihn ja, in Klammern, weil er sie liebt. Also diese, was ich in Klammern setze, ist eigentlich immer die Projektion nach außen. Erst wird es verleugnet und nach außen projiziert. Also erstens, nicht ich liebe ihn, sie liebt ihn ja, weil er sie liebt. Eifersuchtswahn. Zweitens, ich liebe ihn nicht, ich hasse ihn ja, in Klammern, weil er mich hasst. Verfolgungswahn. Drittens, ich liebe nicht ihn, ich liebe ja sie, in Klammern, weil sie mich liebt. Erotomanie. Und schließlich viertens die Negation der Gesamtaussage, ich liebe überhaupt nicht und niemand, was gleichbedeutend ist mit ich liebe ja nur mich, Größenwahn bzw. sexuelle Überschätzung des eigenen Selbst. Also es ist die Form, wie Freud sozusagen aus der Paranoia, also die Paranoia aus der Verleugnung des Satzes, ein Mann liebe ihn, einen Mann gewinnt. Interessant an dieser Deutung ist nun nicht so sehr die Frage, ob sie den Gegenstand, die Paranoia, überhaupt trifft, sondern dass sie sich als Element von Freuds Selbstdeutung entziffern lässt. Diesen Zusammenhang stellt Freud 1910 in einem Brief an seinen Schüler Sandor Ferenczi selbst her, in dem er schreibt, mir ist das gelungen, was dem Paranoiker misslingt. Und zwar was? Also was ist dem Freud gelungen? Zitat, das setzt dann gleich fort an der Stelle, ein Stück homosexueller Besetzung ist eingezogen und zur Vergrößerung des eigenen X verwendet worden. Also die homosexuelle Besetzung, von der Freud hier spricht, die er eingezogen hat, ist die 13-jährige erotisch gefärbte Beziehung zu seinem Freund Wilhelm Vlies. Deren Ende dieser Freundschaft aufgrund wachsender Entfremdung erfährt Freud im Jahr 1900 als Schock oder, wie er selbst schreibt, als dramatischen Anlass, mit dessen Überwindung er, wie er in seinem Brief an Ferenczi zugibt, auch 10 Jahre später gerade noch beschäftigt ist, als er mit der Schreberanalyse seinen wichtigsten Essay über die Paranoia vorlegt. Also insofern kann man da irgendwie ein biografisches Element in dieser Analyse eigentlich erkennen, wo er sich in dieser Schreberanalyse eigentlich selber spiegelt. Vielleicht kann die Psychoanalyse so selbst als ein Stück Paranoia im Sinne Freuds gelesen werden, als Verdrängung der Liebe zum Freund durch die obsessive Beschäftigung mit sich selbst. Wo er war, soll ich werden. In diesem Sinne hat etwa Daniel Boyerin, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, die Theorie vom Ödipus-Komplex als Leugnung der Möglichkeit gleichgeschlechtlichen Begehrens gelesen. Zum einen, indem sie die Liebe zum Vater ausschließt, um sie durch die exklusive Liebe zur Mutter zu ersetzen. Zum anderen, indem noch Homosexualität selbst in eine bloße Reinszenierung der heterosexuellen Mutterliebe umgedeutet wird. So schreibt Freud in seinem Da Vinci-Aufsatz, Zitat, tieferreichende psychologische Erwägungen rechtfertigen die Behauptung, dass der auf solchem Wege homosexuell gewordene im Unbewussten an das Erinnerungsbild seiner Mutter fixiert bleibt. Ich habe es hier eigentlich, glaube ich, sogar. Wenn er als Liebhaber Knaben nachzulaufen scheint, so läuft er in Wirklichkeit vor den anderen Frauen davon, die ihn, also gegenüber seiner Mutter, untreu machen könnten. Wir haben auch durch die direkte Einzelbeobachtung nachweisen können, dass der scheinbar nur für männlichen Reiz empfängliche in Wahrheit der Anziehung, die vom Weibe ausgeht, unterliegt wie ein normaler. Aber er beeilt sich jedes Mal, die vom Weibe empfangene Erregung auf ein männliches Objekt zu überschreiben. Also ich finde, das zeigt schon recht deutlich, dass es für Freud eigentlich sowas wie Homosexualität eigentlich gar nicht gibt. Das ist sozusagen nur ein Oberflächeneffekt, wo eigentlich sozusagen die Reize vom Weiblichen ausgehen und dann aufs Männliche überschrieben werden. Ja? Das ist immer nur eine Reinszenierung eigentlich der heterosexuellen Mutterliebe. Ja, und also das ist aber dieser Aufsatz von 1910. Es geht ja mit Freud noch weiter. Wie wenig Freuds Verleugnung der Möglichkeit gleichgeschlechtlichen Begehrens bei ihm selbst gefruchtet hat, zeigt sich allerdings bereits wenige Jahre später. Ohne seine ödipale Theorie ganz zu revidieren, annotiert er seinen Da Vinci-Aufsatz 1919, also 9 Jahre nach dessen Veröffentlichung, jetzt mit der weiteren Bemerkung, dass, Zitat, jedermann, auch der normalste der homosexuellen Objektwahl, fähig ist, sie irgendeinmal im Leben vollzogen hat und sie in seinem Unbewussten entweder noch festhält oder sich durch energische Gegeneinstellungen gegen sie versichert. Zitat Ende. Schien es 1910 den Homosexuellen nicht zu geben, so löst Freud jetzt den Normalen auf. In seiner Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität schreibt er schließlich 1920, Zitat, unser aller Libido schwankt normalerweise lebenslang zwischen dem männlichen und dem weiblichen Objekt. Der junge Geselle gibt seine Freundschaften auf, wenn er heiratet und kehrt zum Stammtisch zurück, wenn seine Ehe schal geworden ist. Zitat Ende. Des Weiteren erklärt er die Psychoanalyse nunmehr als nicht dazu berufen, also Zitat, nicht dazu berufen, das Problem der Homosexualität zu lösen. Ihre Erfolge in der Therapie der Homosexuellen seien nicht gerade bedeutsam. Zitat. In der Regel vermag der Homosexuelle sein Lustobjekt nicht aufzugeben. Es gelingt nicht, ihn zu überzeugen, dass er die Lust, auf die er hier verzichtet, im Falle der Umwandlung am anderen Objekt wiederfinden würde. Das ist eigentlich ein relativ progressiver Ansatz, den er dann in den 20er Jahren verfolgt. Hier ist allerdings der Punkt erreicht, an dem die psychoanalytische Orthodoxie Freud nicht mehr folgen wird und ihn von seinen eigenen Konsistenzen bereinigt. So entwickelt bereits seine Tochter Anna in den 40er Jahren das Konzept einer reparativen Therapie. Da Homosexualität der Versuch sei, eine fehlerhafte Geschlechtsidentität zu kompensieren, enthalte sie in sich selbst einen reparativen Antrieb, an den der Analytiker nur anknüpfen muss, um die Homosexualität seines Patienten zu überwinden. Dass Anna Freud selbst bis zu ihrem Tod in einer monogamen Partnerschaft mit ihrer Freundin Dorothy Burlingham lebte, war dabei offenbar kein Hinderungsgrund für die sogenannte Konversionstherapie in Anspruch zu nehmen, die heute allerdings nur noch in christlich-fundamentalistischen Kreisen Zuspruch genießt. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die amerikanische psychoanalytische Vereinigung bis 1991 einen regelrechten Kleinkrieg gegen die von der Psychiatrie 1973 beschlossene Entpathologisierung der Homosexualität führte und Homosexuelle von der Ausbildung zum Beruf des Analytikers ausschloss. Also bis 1991 konnte man als Homosexueller kein Psychoanalytiker werden. Da gab es sozusagen ein Berufsverbot. Ja, sozusagen das kurz zum so ein Exkurs zur Psychoanalyse selbst, weil ich das insofern interessant finde, da man ja auch die Psychoanalyse selber biografisch rekonstruieren kann, wenn man sie zusammen mit Freuds eigener Biografie, mit seinen Briefen liest und so ein bisschen auch als eine Form der Selbstdeutung sozusagen oder auch der Überwindung seiner Liebe zu seinem Freund Wilhelm Fies liest. Also ich habe da uns auf der Facebook-Veranstaltungsseite von Facebook habe ich da sozusagen diesen Aufsatz von Daniel Boyering gelesen, der eigentlich sehr genial ist zu dem Thema. Ja, noch jetzt kurz zurück zu Adorno wieder. In den 60. Wo haben wir die Uhrzeit nur checken? Ja, es geht schon noch irgendwie. Also zurück zu Adorno. In den 60er Jahren zeigt sich also eigentlich bei Adorno eine Distanzierung von der Psychoanalyse. Und zwar, ich mach mal einfach die Quelle hier kurz. Lese es kurz vor und interpretiere es dann. Der Psychologismus jeglicher Gestalt, der umstandslose Ansatz beim Individuum ist Ideologie. Sobald in Wahrheit in Einzelspontaneitäten entrückten, zwischen abstrakten Subjekten anhängigen Prozesse aus der Seele erklärt werden, vermenschlicht man tröstlich das Verdinglichte. Und der Nationalsozialismus konnte vielleicht den Todestrieb seiner Anhänger ausnutzen, gewiss jedoch entsprang er im materiellen Lebenswillen der mächtigsten Gruppen. Es ist eigentlich ein bisschen sowas wie eine Rückwendung zum Marxismus. Das kann man auch an verschiedenen Aufsätzen aus den 60er Jahren zeigen, wo er irgendwie auch zum Beispiel Aspekte des neuen Rechtsextremismus, wo er jetzt einfach wieder eigentlich eine orthodox-marxistische Erklärung des Faschismus vorlegt, ne? Also Konzentration des Kapitals und so weiter und so fort. Und die Psychoanalyse eigentlich ganz klein macht. Und zwar eben mit dem Argument, dass die verdinglichte bürgerliche Gesellschaft sich nicht aus seelischen Vorgängen rekonstruieren lässt. Ja? Also das Profitstreben oder sowas, das sind ja alles keine psychologischen Kategorien. Und selbst der Nationalsozialismus eben wird nicht mehr eigentlich primär psychoanalytisch oder so, also oder mit Paranoia oder solchen Begriffen gedeutet. Allerdings kann er hier der Psychoanalyse nicht den Abschied verpassen, ohne ihr einen homophoben Tritt hinterherzugeben. Und das zeigt sich in der folgenden Stelle. Psychoanalyse scheint in der Nivellierung alles dessen, was hier unbewusst heißt und schließlich alles Menschlichen, einem Mechanismus vom Typus der Homosexualität zu unterliegen, nicht sehen, was anders ist. So zeigen Homosexuelle eine Art Farbenblindheit der Erfahrung, die Unfähigkeit zur Erkenntnis von Individuiertem. Ihnen sind alle Frauen im doppelten Sinne gleich. Ja? Also das sozusagen wirft da sozusagen der Psychoanalyse noch eine Beleidigung hinterher, indem er sie mit den Homosexuellen vergleicht. Und er begründet da jetzt sozusagen eine Homophobie viel abstrakter, indem er sie eigentlich mit dem Identitätsprinzip in Verbindung bringt. Ja? Also diese, da geht es dann teilweise in meinem Artikel so ein bisschen drüber, quasi der Tausch richtet die Welt zu einem einheitlichen Zusammenhang zu, in dem alles identisch miteinander austauschbar ist und sozusagen, und da zieht er eine Analogie eigentlich zur Homosexualität. Das Interessante ist, dass sein Schüler Ernst Krahl, der homosexuell war, das total ernst genommen hat und dann auch so eine spekulative Ableitung, ich habe den Titel jetzt leider mir nicht notiert, über spekulative Ableitung des Eros, bla 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 irgendwie, wo ja sozusagen alle dialektischen Denker sind der Heterosexualität freundlich und der platonische Dualismus wird mit der Homosexualität identifiziert. Also der das total bierernst nimmt, dieser Versuch irgendwie Homosexualität und Heterosexualität quasi als philosophische Kategorien aufzufassen, ja. Aber das ist jetzt nur am Rande, da müsste man jetzt mehr stärker auf Krahl dann eingehen und spielt bei Adorno jetzt nicht so mehr die zentrale Rolle, sondern es ist jetzt eine Bemerkung halt. Ja, und ich bin jetzt eigentlich gleich am Ende. Ich wollte zum Schluss noch eine letzte Quelle irgendwie heranziehen, und zwar ist das der Vortrag Sexualtabus und Recht heute, den er 1967 in Wien gehalten hat. Und da habe ich sogar einen Audioausschnitt, weil der als Radiovortrag gekommen ist. Und ich sage nochmal kurz im Hintergrund, ist klar, 1967, da war es für einen sozialdemokratischen Intellektuellen, da konnte man von dem erwarten, dass er für die Abschaffung des Paragraphen 175 eintritt. Und das tut er auch. Und es ist ganz klar, dass er natürlich für diese Strafrechtsreform und für die Legalisierung von Homosexualität eintritt. Aber er schiebt dann eine ganz komische Stelle hinterher, die ich persönlich ganz interessant finde.
Ich möchte nur zu der Frage der Homosexualität auf einen Punkt hinweisen, von dem ich glaube, dass er doch in der Diskussion über diese Dinge im Allgemeinen viel zu wenig beachtet worden ist. Wenn mich meine Beobachtung nicht trügt, gibt es unter Homosexuellen einen verhältnismäßig großen Prozentsatz von geistig begabten Menschen. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass sich die Homosexuellen ja bekanntlich in ihrer Psychogenese überwertig mit ihrer Mutter identifizieren, quasi sich selber zur Mutter dem Vater gegenüber nämlich machen. Und die Identifikation mit der Mutter schließt eben auch vielfach eine Identifikation mit dem ein, was dem vom Vater vertretenen praktischen reinen Realitätssinn entgegengesetzt ist. Nun, wenn meine gewiss nur sehr desultorische Beobachtung mich nicht trügt, ist unter solchen geistig begabten Homosexuellen die Fesselung ihrer Begabung, die Fesselung ihrer produktiven Kraft geradezu bestürzend. Es ist erstaunlich, wie selten Homosexuelle, auch wenn sie wirklich begabt sind, dazu kommen, ihre wirkliche Begabung zu realisieren und wie oft diese Begabung auch auf ganz nichtige Dinge, also auf das Interesse an Zimmerfarben durch die Farbe, in der die Zimmerwand gestrichen wird, an allen möglichen kunstgewerblichen Krimskrams und ähnliche Dinge verloren geht. Ich glaube, dass der Grund dafür natürlich zum Teil auch in sehr tiefen Kindheitsvorgängen zu suchen ist und dass man also, da sie ja schon in einer die Homosexualität tabuierenden Gesellschaft groß geworden sind, dass sie wahrscheinlich schon in ihrer frühesten Kindheit solche Deformationen erfahren. Aber es scheint mir doch auffällig zu sein, dass in solche Situationen offenbar durch die herrschende Judikatur oder zumindest durch die Drohung einer Judikatur, die sie ereilen könnte, ihre Energie sich in Angst und in sonderbaren Verschiebungen verzehrt, so dass sie nicht dazu kommen, das zu realisieren, was sie sonst vielleicht realisieren konnten. Auch hier möchte ich, wenn Sie mir die Pedanterie verzeihen, meine Damen und Herren, wieder eine Art von gesellschaftlichem Fazit ziehen. Es ist nämlich nicht nur, wie Marx es gelehrt hat, in der Ökonomie, sondern auch in der Psychologie so, dass die Gesellschaft die produktive Kräfte aus sich heraus entlässt, immer zugleich auch die Tendenz hat, diese Kräfte zu fesseln und gewissermaßen zu vernichten. Und diese Tendenz, Produktivkräfte, die entbunden worden sind, gleich wieder abzudrosseln, diese Tendenz, die reicht bis in so subtile Phänomene wie in die psychologischen Deformationen der Homosexuellen offenbar herein.
Also kurz meine Interpretation dazu ist halt, also dieser Vortrag Sexualtabus und Recht heute beruht eben so auf diesem Grauschen von Karl Kraus, den Leitsatz, der Ankläger hat immer Unrecht. Und es ist eine Verteidigung aller möglichen sexuellen Spielarten und Abweichungen. Und es ist insofern interessant, dass er bei den anderen Themen, irgendwie angefangen bei Prostitution bis zum Sex mit Minderjährigen, es sich ausschließlich um sexuelle Handlungen dreht. Während er bei der Homosexualität mit Hilfe der Psychoanalyse die Person hinter diesen Handlungen heraufbeschwört, sie als different konstruiert und sie mit einer eigenen Kindheit ausstattet. Also warum behandelt er Homosexualität nicht wie die anderen sexuellen Phänomene einfach als Handlungen oder als Begehrensformen? Warum steht da sozusagen diese homosexuelle Person dahinter, die er da konstruiert? Und im Grunde ist es so, dass eben nichts, auch nicht das völlig Asexuelle wie die Walter Tapetenfarbe, eben der seelischen Andersartigkeit des Homosexuellen entgeht. Sie ist überall in ihm präsent, heißt es an einer Stelle bei Foucault. Und also sie ist in allen seinen Handlungen gegenwärtig. Und auf diese Weise wird eigentlich eine sehr scharfe Linie zwischen dem Homosexuellen und dem Normalen gezogen. Ja? Also das ist so der Punkt, der mich sozusagen daran stört. Und der zweite Punkt, der mich so ein bisschen an seiner Argumentation stört, ist, dass ihn auch nicht so sehr das individuelle Glück interessiert, das durch die strafrechtliche Verfolgung zerstört wird, sondern dass er argumentiert mit der gesellschaftlichen Produktivkraft, die dadurch vergeudet wird. Ja? Also die Gesellschaft verschwendet ihre Produktivkräfte, indem sie die Homosexuellen verfolgt. Und es geht nicht primär darum, dass das Glück von Menschen zerstört wird. Und das finde ich so, es erinnert mich ein bisschen, wenn man jetzt sehr böse ist, an die Argumentation, die man in Deutschland wie von seinen Lehrern gehört hat. Ja, mit der Verfolgung der Juden hat ja Deutschland seine besten Intellektuellen ausgerottet. Was da Deutschland verloren hat, so, ja. Also da ist genau dasselbe, dass sozusagen gar nicht dieses Verbrechen eigentlich im Vordergrund steht, sondern dass den Schaden in Deutschland da an sich selber angerichtet hat. Und ich finde diese Argumentation eigentlich relativ infam. Ja? So, das war's eigentlich von mir.
Weit und einer Stunde, na weit nicht, aber trotzdem. Nein, ist okay. Ja, bitte.
Schon mal eine Diskussion.
Da müssen wir fragen, ob ich Ihnen.
Achso, ja. Du kannst das
von mir erzählen. Ja. Ich habe hier.
Ja, bitteschön.
Keinerlei, vielleicht erstmal Verständnisfragen oder so.
Österreich gibt, das ist auch spannend.
Ja, wie ihr wollt.
Gut geschrieben.
Ich will eine Frage als eine Anmerkung. Ich spreche die ganze Zeit mit Homosexualität. Nein, aber nur männlichen Homosexualität,
ja.
Dann sollten Sie das auch sagen.
Habe ich am Anfang gesagt.
Und ich finde auch gerne, Vermutlichen immer nur in Richtung die männliche Homosexualität definieren, gesehen, gelesen. Und es wäre eigentlich recht schön, wenn Sie uns ein paar Stellen auf weibliche Homosexualität einnehmen.
Also würde ich gerne dazu was sagen. Ich habe es ja vorab gesagt, eine Geschichte männlicher Homosexualitäten. Und zwar auch deshalb, weil ich glaube, dass die Geschichte weiblicher Homosexualitäten sozusagen eine andere Geschichte ist, weil da ganz andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Zum Beispiel die patriarchale Unterordnung der Frau, die Unfähigkeit sozusagen, oder sozusagen die lange existierende Unfähigkeit, ein autonomes Leben führen zu können, ohne sozusagen einem patriarchalen, in Anführungszeichen, Ernährer untergeordnet zu sein. Das stiftet zum Beispiel eine ganz starke Differenz in der Geschichte. Und wenn man einfach sozusagen, das ist auch eine Kritik gerade des lesbischen Feminismus, wenn man die Geschichte lesbischer Sexualität schreibt und sich quasi als Anhang dran klatscht an der Geschichte männlicher Sexualitäten, dann entgeht einem halt ganz vieles sozusagen. Ja? Das ist nämlich auch eine andere Geschichte, ist die viel stärker was mit auch Geschichte von Patriarchat, von patriarchaler Unterordnung zu tun hat. Ja? Von der eben, dass Frauen eben zum Beispiel nicht so früher verheiratet wurden zum Beispiel. Ja? Und das Zweite ist sozusagen, dass in der Psychoanalyse selber ja, eigentlich das Modell der Erklärung sich meistens auf männliche Homosexualität bezieht. Es gibt dann halt diesen einen Aufsatz, Geschichte Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität. Und da aber auch selbst da ist es, dass er dann auf der theoretischen Ebene wieder dann, wenn er dann das stärker theoretisiert, dann wieder auf das Modell männlicher Homosexualität spricht. Das ist, heißt, es ist ein Vorteil, das in den Quellen selber ruht und es ist auch bei Adorno in den Quellen selber ruht. Adorno spricht an keiner Stelle von weiblicher Homosexualität. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, auch in der spezifischen Unterdrückung ist natürlich auch die Unsichtbarkeit von weiblicher Homosexualität in dieser Geschichte. Und ich, deswegen ist meine Auffassung, die ich eigentlich immer vertreten habe, dass man die Geschichte weiblicher Sexualitäten, romantischer Freundschaft und Liebe zwischen Frauen autonom beschreiben muss und dass man sie nicht als dran klatschen kann. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass es mir jetzt um eine Geschichte männlicher Homosexualitäten geht. Ja.
Das erste gesprochen von uns hat, dass die obsessive Selbstbeschäftigung,
ja.
Wie würdest du das abgrenzen von der Selbstreflexion?
Ja, also wenn man jetzt wieder zum Beispiel der Wolfsmann, ich glaube ein paar tausend Therapiestunden jeden Tag eine Stunde mit Freud zu sprechen über seine Beziehung zur Mutter, über seine Träume, ich weiß gar nicht, was man in 4000 Stunden da besprechen kann, irgendwie so, halte ich das schon für eine obsessive Selbstbeschäftigung. So eine Analyse dauert Jahre. Und sie bohrt vor allem gar nicht oft in gegenwärtigen Sachen, sondern referiert immer auf irgendwie Kindheitserfahrungen. Und das finde ich jetzt so bei dem Leonardo da Vinci-Aufsatz, das finde ich wirklich das Fantastische an diesem Essay, da eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. Also ich habe mich da richtig durchkämpfen müssen, und zwar deshalb, es geht an keiner Stelle um gleichgeschlechtliches Begehren. An keiner Stelle. Also wenn das nicht dazu sagen würde, dass er Leonardo da Vinci als homosexuell konstruiert, wüsste man es gar nicht. Weil es geht ausschließlich um die Art und Weise, wie sich seine Homosexualität in was wie er Bilder malt. Ja? Wie sich in Bildern bestimmte ödipale Szenen irgendwie widerspiegeln, wie das Verhältnis zu seiner Mutter war. Ja? Und es geht an keiner Stelle um manifestes Begehren. Nirgendwo in diesem Aufsatz geht es um manifestes Begehren. Ja? Und es geht immer nur so um neurotische Sexualhemmung. Warum ist er denn, warum bringt er seine Kunstwerke nicht zu Ende? Warum interessiert er sich so stark irgendwie für wissenschaftliche Themen, wissenschaftliche Forschung? Und er führt das auch so auf Beschäftigung mit infantiler Sexualtheorie zurück und so. Es geht in dem Aufsatz nicht um Homosexualität, es geht um die homosexuelle Persönlichkeit, es geht nicht um das Begehren. Und das ist so, sozusagen, wo das Begehren in der Identität völlig verschwindet. So wie es bei Adorno um die Tapetenfarben geht und nicht um die Erfahrung, sich in jemanden zu verlieben, ja? Also es geht immer nur sozusagen, in welchen allen möglichen nicht-sexuellen Situationen sich diese neurotische Persönlichkeit artikuliert. Und das ist diese obsessive, also Selbstbeschäftigung, die man so als Anreizung eines Nachdenkens über sich selbst, in dem eigentlich das Begehren verschwindet. Ja? Und das war so, also das ist so mein Punkt, so ein bisschen. Und Selbstreflexion, ich meine, das finde ich auch ganz interessant. Ich wollte es, ich meine, man muss es immer ein bisschen rauskürzen. Ich hätte gerne am Anfang, als ich über diese Why-Dokumentation, The Homosexuals von Mike Wallace, die hätte man eigentlich nochmal zeigen können, so in kurzen Ausschnitten. Das ist nämlich sehr informativ in der Hinsicht, weil am Anfang kommt ein Vertreter der Metaschin Society. Und er wird dann von Moderator gefragt, haben Sie sich schon mal überlegt, was die Ursache Ihrer Homosexualität ist? Und dann hat er gesagt, irgendwie, ja, aber es würde ihn eigentlich im Grunde nicht interessieren, genauso wenig, wie wenn er blonde Haare hätte, ihn die Gene interessieren würden, die seine blonde Haarfarbe produzieren. Ja? Sozusagen, warum denkt man überhaupt über solche Sachen nach? Das ist doch irgendwie eine ganz seltsame Angelegenheit, über die Ursachen seiner blonden Haarfarbe etwas zu erfahren. Und dann kommt als nächstes eben der eigentlich fast schon so maskierte, also in dem Schatten, dem gar nicht sichtbar, und der dann diese Geständnisrituale ablegt, was seine Beziehung zu seiner Mutter war. Er hatte eine dominante Mutter und er erkennt jetzt, dass er infantil, unreif, childlike, immature ist sozusagen, und dass seine Homosexualität nur ein Symptom ist und dass man hinter dieses Symptom dahinter schauen muss, um jetzt sozusagen diese ödipale Konstellation herauszufinden. Und das hat ja nichts mit Emanzipation oder mit Selbstreflexion zu tun, sondern es hat was sozusagen, was ich eben hier in dem Schlagwort die Seele als Gefängnis des Körpers. Es wird eine Seele konstruiert, ich bin jetzt noch dieses Zitat von Foucault, eine Seele wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele, Effekt und Instrument einer politischen Anatomie, die Seele, Gefängnis eines Körpers. Sozusagen, also man konstruiert, die Psychoanalyse konstruiert eine Seele, ja, um etwas, sozusagen, um Macht über jemanden auszuüben. Ganz konkret über die eine Person Macht auszuüben, dass sie ihr Begehren als pathologisch empfindet, ja. Dass sie selber Geständnisse abbringt, sozusagen, ja. Sich selber als deviant empfindet und als heilungsbedürftig. Und das ist das, was die Psychoanalyse eigentlich erreicht. Sonst, es gäbe doch überhaupt keinen rationalen Grund, sich über die Ursache von etwas Gedanken zu machen, was einem ganz selbstverständlich vorkommt. Ich verliebe mich in jemanden. Das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Wo brauche ich denn da über mein Verhältnis mit meiner Mutter zu reflektieren? Das ist doch keine, also das als Selbstreflexion zu konstruieren und dem etwas Emanzipatorisches unterzuschieben, das finde ich als Problematische daran. Also da vielleicht nochmal, ja, aber vielleicht dann nur ganz kurz noch einen anderen. Foucault macht sich da auch in dem Sinne überfreut, lustig, als er die antike Traumdeutung da entgegenhält. Und da ist es nämlich, während bei Adorno, bei Freud ist es ja so, Träume, Homosexualität ist ein Symptom, was steckt dahinter sozusagen an bla bla bla. Und in antiken Traumdeutungen, da träumt zum Beispiel jemand davon, dass er mit seiner Mutter schläft. Und dann sagt der Traumdeuter, ja, das bedeutet, dass du jetzt 3 Jahre Glück haben wirst. Ja? Oder assyrische Horoskope, was bedeutet das, wenn du mit einem männlichen Tempelprostituierten schläfst? Das bedeutet, dass du Glück hast, aber wenn du mit jemandem, der dir untergeordnet schläfst, bringt es Unglück sozusagen. Also da wird ein ganz anderes Netz von Bedeutungen aufgezogen, die nicht auf die Seele eigentlich zielen, sondern so eher auf die Zukunftsprognose. Ja? Und diese Beschäftigung mit der Seele, ja, das sollte man durchaus ein bisschen kritischer betrachten.
Aber es ist auch, also ich finde, es ist schon mal ein extremer Unterschied, ob ich über meine Haarfarbe nachdenke, weil mit der tue ich ja nichts, als über Liebe oder Begehren was nachzudenken, weil das sind doch Handlungen damit verbunden und Verhalten damit verbunden. und dieses Verhalten zu reflektieren, ist nicht unbedingt, macht es nicht unbedingt pathologisch. Also wenn ich darüber nachdenke, okay, warum habe ich jetzt jemand verliebt oder wie fühle ich Beziehung oder wie begehre ich, ist es ja schon was, wo ich was über mich erfahre und auch was lernen kann dafür, um einen Gewinn daraus zu ziehen und das und eine schönere Beziehung zu
führen. Die Frage ist, ob du da wirklich etwas über dich erfährst oder über die Art und Weise, wie du von der Gesellschaft konstruiert wirst. Weil die, der Mensch. Ja, naja, gut, aber das ist auch der Mensch, der sich dann hinstellt, ich bin infantil und bla 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 und so, der fährt nichts über sich, sondern der plappert eigentlich nach, was ihm wirklich in dieser Gehirnwäsche namens Psychoanalyse da irgendwie die ganze Zeit vermittelt wird. Ja.
Ja, ich möchte gerne zusammen nicht zur Verteidigung der Psychoanalyse
aufschwingen.
Und ich denke, dass man sozusagen, also wenn Sie jetzt mit der Traumdeutung in Griechenland kommen und sozusagen Freud, dann denke ich, dass wir schon sehr unterschiedliche Zeitkontexte haben, die wir berücksichtigen sollten. Und dass wir sozusagen heute gegenüber den 1890er oder dem frühen 20. Jahrhundert noch einmal eine gewaltige Differenz der historischen Kontexte haben und Psychoanalyse nicht zwangsläufig sozusagen falsche Psychoanalyse bedeutet heute, dass es vor allem sozusagen natürlich, dass jede Psychoanalyse heute, die Praxis der Psychoanalyse jedenfalls eine, sagen wir, sehr selektive ist, was den Bezug auf Freud betrifft, dass es hier auch sozusagen Weiterentwicklung gibt. Und wenn wir das jetzt als generelle Verdammung sozusagen der Psychoanalyse verstehen, dann halte ich das insofern für problematisch, weil wir natürlich dann unsere gesamte Tradition verdammen müssen, weil natürlich die Homophobie, die Abwertung von Frauen, die patriarchale Tradition sozusagen darin verwoben ist. Und natürlich kann man das machen, nur die Frage ist, was bringt uns das? Und für mich wäre die entscheidende Frage, natürlich ist es ganz klar sozusagen hochproblematisch, auch der Geständnischarakter der Psychoanalyse, das ist ja alles aus der Frage und Wechsel bekannt, sozusagen die Weiterführung der Beichte und. Aber was können wir, für mich ist die Frage, was können wir produktiv sozusagen aus dieser Tradition auch schaffen? Ja, weil sie sozusagen ja jetzt sozusagen für ungültig zu erklären, so einfach ist es ja nicht.
Ja.
Wir leben ja auch in dieser Tradition in dem Sinne, als wir uns ja, auch wenn wir das nicht bewusst tun, hochgradig in einem begrifflichen Feld, das von der Psychoanalyse durchaus von einer sehr verallgemeinerten, zum Teil auch verbalisierten natürlich, geprägt ist, geistig bewegt. Also für mich wäre schon die Frage, zwei Punkte noch ganz kurz, ich bin gleich am Ende. Also einerseits sozusagen, was können wir aus der Psychoanalyse in dem Sinn tatsächlich aufnehmen und was müssen wir zurückweisen? Ich glaube, das ist da eine ganz klare Differenzierung drauf. Und ich würde gerne nur diesen Punkt, dass es nicht unbedingt der Selbstreflexion dient, wenn man sich fragt, in wen verliebe ich mich? Also ich meine schon, dass die Erfahrungsgeschichte ganz wesentlich dazu beiträgt, um die Frage zu beantworten, in wen verliebe ich mich. Ja. Also ich möchte das nicht auf die Mutter oder den Vater beschränken, sondern auf die Gesamtheit der Erfahrung. Und insofern ist natürlich die Frage nach der Liebe als eine Form von Beziehung zu anderen eine meines Erachtens ganz wesentliche im Hinblick darauf, wie wir sozusagen Befreiung, Emanzipation etc. in unserer Gesellschaft verstehen.
Also finde ich einen sehr guten Beitrag und ich das will ich ja mal ein bisschen daran anschließen. Es gibt natürlich Lacan zum Beispiel noch, ja. Und die Lacan'sche Psychoanalyse ist sehr anders als die Freud'sche Psychoanalyse. Und das hätte natürlich jetzt vollkommen den Kontext aufgesprengt. Es hätte auch in Bezug auf Adorno gar keinen Sinn gemacht. Aber es ist natürlich so, dass die Lacan'sche Analyse in total vielen Bereichen eine ganz andere Sicht einnimmt. Also zum Beispiel, dass Perversion, Paranoia, Neurose gar nicht mal als Krankheiten verstanden werden, sondern als fundamentale Formen des Begehrens, ja, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und dass das Ziel der Lacanischen Psychoanalyse nicht mehr ist, wo es war, soll ich werden, sondern lass nicht nach in deinem Begehren. Ja? Das sind also ganz grundsätzliche Verschiebungen. Insofern denke ich, möchte ich jetzt gar kein Urteil über die gegenwärtige psychoanalytische Praxis, die ich selber nicht kenne sozusagen. Und ich mache mir jetzt auch nicht unbedingt ein Urteil darüber an, ob jetzt sagen die klinische Praxis, ob es Menschen hilft oder nicht. Aber ich würde halt sagen, also diese eine Dokumentation über The Homosexuals, das hat mich schon sehr erschreckt, was für Arten von Subjekte daraus entstehen. Und deswegen, wenn man sich ein bisschen anschaut, es gibt eben Foucault gehört auch zu unserer Tradition und der hat eben auch eine antipsychoanalytische Argumentation in die Debatte gebracht, an die zum Beispiel der Foucault-Biograf Didier Eribon anknüpft, wo er sozusagen auch ein Modell entwirft, einer antihermeneutischen Form von Subjektivität, wo es eher darum geht, sich zu erfinden, als sich zu erkennen und zu analysieren, ja, sich selber zu erfinden. Und ich finde sozusagen, und Stephen, ich habe den Namen vergessen, David Halperin führt das so ein bisschen weiter, indem er eigentlich die ganze Schwulenbewegung als eine antihermeneutische Rebellion irgendwie sozusagen auffasst, in der es eben nicht mehr darum geht, sich wieder zu erkennen in irgendwelchen Modellen, pathologischen oder medizinischen Modellen, sondern einfach eine neue Kultur zu erfinden, auf der man neue Beziehungen aufbaut. Und das gehört auch alles zur Geschichte, zum Beispiel, dass die Psychoanalyse zum Beispiel im Feminismus eine relativ große Rolle spielt, aber zum Beispiel in den Gay- und Lesbian-Studies überhaupt nicht. Die wird da vollkommen ignoriert, einfach aufgrund, weil es da für sie eigentlich ganz wenige Anknüpfungspunkte gibt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, sozusagen, zumindest in den Gay-Studies sozusagen, von Leuten, die sich positiv auf die Psychoanalyse beziehen würden. Ja? Und das hat wirklich eher auch mit dieser Geschichte zu tun, dass man die Psychoanalyse einfach, und da finde ich es auch schade, weil man sollte sich immanent mit ihr auseinandersetzen, so wie das zum Beispiel Daniel Boyarin gemacht hat, der eben das versucht hat, die Freudsche Oedipus-Theorie nochmal mit seiner eigenen Biografie zu lesen, nämlich der Frage, wie er sozusagen das Begehren zu seinem Freund verleugnet oder sozusagen die Überwindung von Vlies, ja, wie es zum Leitthema eigentlich auch seiner Arbeiten wird. Ja. Die Überwindung von Vlies, die Leugnung der Möglichkeit gleichgeschlechtlichen Begehrens, in den Zitaten, die ich da vorgebracht habe, wo es eigentlich Homosexualität gar nicht gibt, sondern es nur ein Oberflächenphänomen ist, in der das man zurück muss. Und da sind ja schon Inkonsistenzen in der Freudschen Theorie selbst, wenn ich das noch als letztes ausführen darf, weil da in den Fällen es natürlich schon so ist, dass Patienten von ihrer Sehnsucht nach dem Vater berichten, männliche Patienten von der Sehnsucht nach dem Vater, sie fantasieren darüber, dem Vater ein Kind zu schenken. Darüber spricht Freud auch und es ist dann der negative Oedipus-Komplex, den aber Freud dann sofort wieder dekonstruiert und sagt, ja, der negative Oedipus-Komplex muss zurückgeführt werden, indem man sagt, es gibt das ist schon der Effekt einer vorgängigen Feminisierung des Jungen, das sozusagen durch die eine überbesitzende, überbordende Mutter quasi kastriert wurde und dann eine feminine Einstellung einnimmt, die sie dann dem Vater gegenüber zeigt. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt verständlich, also die Frage, wie Freud mit dem negativen Oedipus-Komplex umgeht. Das heißt, dass seine Patienten anfangen zu fantasieren von ihrem Vater, dass sie dem ein Kind schenken wollen und dass sie ihren Vater lieben und Sehnsucht nach ihm empfinden. Ja? Wie geht Freud damit um? Wie dekonstruiert er, wie leugnet er diesen negativen Oedipus-Komplex, um ihn dann wieder in den heterosexuellen Oedipus-Komplex überzuführen? Das sind Fragen, wo man sich immanent mit Freud beschäftigen kann, aber finde ich sozusagen in kritischer Absicht. So,
Entschuldigung. Ja,
ich würde gerne wissen, was der Kritiker der Kritik jetzt für seine Theorie bedeutet. Für die, also was ich zum Beispiel die Kritik, die
seit kurzem die Dialektik Aufklärung. Wenn ich mich recht erinnere, geht es um die Kritik an der Aufklärung.
Ja.
Oder ein anderes Beispiel wäre seine Charakterisierung des autoritären Charakters, der denke an die 60er Jahre einen sehr emanzipativen Schwung gehabt. Also der hat sehr viel Kritik möglich gemacht und sehr viel möglich gemacht, das war nicht möglich war. Also, wenn jetzt Broder quasi das zugestückt, dann passt das jetzt.
Also, ich muss mich ja sozusagen auch ein bisschen beschränken, aber ich hatte ursprünglich auch noch was konzipiert dazu zu sagen. Ich würde halt ein bisschen einzelne Elemente in der kritischen Theorie unterscheiden. Ich habe ja nicht umsonst jetzt einen Artikel darin veröffentlicht, der gar nichts damit zu tun hat, wo es eigentlich um sozusagen die Behandlung der wahren Form bei Adorno geht. Jetzt muss man unabhängig davon kritisieren, aber ein Punkt, wo das, finde ich, schon so eine gewisse Wirkung entfaltet, ist die Frage eben der Studien zum autoritären Charakter. Und da würde ich halt schon sagen, das ist eine Art und Weise, Rassismus zu thematisieren, die höchst problematisch ist, weil sie den neutralen, gesunden Beobachter oder Wissenschaftler konstruiert und die infantilisierenden, pathologischen Subjekte. Und das ist ja selber schon eine Machtkonstellation, die da sozusagen aufgebaut wird, die sich eigentlich für rassistische Konstruktionen auch eignet. Und wenn ich mir jetzt mal jüngste Werke anschaue, zum Beispiel von, die hier in Wien ansässig sind, Café Kritik oder so, die haben irgendwie ein Band gemacht mit Freud oder so über Psychoanalyse und Gesellschaftskritik. Und da wird es nochmal hochgelebt, so ein bisschen aufgegriffen, aber zur Pathologisierung des islamischen Mannes. Da wird dann zum Beispiel der islamische Mann als autoritärer Charakter konstruiert, der sozusagen, die eine treibt es wirklich sehr weit, was es sagt, ja, der islamische Junge wird bis zu seinem vierten Lebensjahr gestillt und deswegen hat er narzisstische Größenwahn und mangelnde Frustrationstoleranz und wird zum Selbstmordattentäter, so kurz zusammengefasst, ja. Und das sieht man eigentlich schon, dass da die Psychoanalyse selber auch als ein Modus von rassistischer Wissensproduktion funktionieren kann, genau deshalb, weil sie eben diesen unmarkierten Analytiker und sein infantiles Forschungsobjekt konstruiert. Und bei der Frau hat man halt dann also nachweisen müssen, dass sie sich das mit den 4 Jahre Stillen völlig aus dem ausgedacht hat und dass das einfach eine Lüge ist, die sie in die Welt gesetzt hat und dass man das auch widerlegen kann. Aber es zeigt so ein bisschen, dass eben diese Konstruktion der gesunden Wissenschaft und den kranken Subjekten höchst problematisch ist. Und ich denke, es wird auch den neueren Rassismustheorien nicht gerecht, die eigentlich sozusagen Rassismus immer denken als ein Machtverhältnis. Ein Machtverhältnis, wo kulturelle Unterordnung reproduziert wird durch rassistische Wissensproduktion. Also zum Beispiel, wenn ich auch darauf aus bin, die islamische Welt, quasi zu kolonialisieren, dann konstruiere ich den Orientalen als rückständig, barbarisch, unzivilisiert und der hat keine Geschichte und ist stagnativ. Und ich produziere ein rassistisches Wissen, das es mir eigentlich erlaubt, sozusagen Herrschaft über diesen Raum zu errichten sozusagen. Und das ist ein viel besseres Modell, Rassismus zu denken als ein Macht-Wissen-Komplex. Also ein Rassismus stützt Machtverhältnisse als diese Studien zum autoritären Charakter. Das ist meine persönliche Überzeugung, dass die wirklich nichts bringen für die Rassismusdiskussion heute.
Wir haben jetzt 2 Wortmeldungen.
Ja. Sie haben ja am Anfang so viel stark die Reduktionshypothese von Foucault betont und dass sich da dazu auch anschließen, dass kritisch zu sehen ist, dass die Geschichte der westlichen Sexualität gedacht wird als Geschichte der Homosexualität. Aber meine Frage an Sie wäre, ob Sie sich nicht selber in der Theorie, die Sie vorbringen, der Reduktionshypothese anschließen. Wenn Sie quasi bei der Psychoanalyse nur betonen, was die homophobe Aspekte hat und nicht die Texte beleuchten, denen Freud auch eher betont, dass Heterosexualität genauso erklärungsbedürftig wie Homosexualität ist, das dann auch weiterführen in Bezug auf die kritische Theorie und dann den Schluss dann doch wieder so die reine Verliebtheit und die Freiheit.
Also ich bin jetzt kein Fukuyaner, wo der irgendwie so irgendwie so eine Orthodoxie irgendwie verteidigen muss. Ich finde, weil den Denkanstoß in Foucault gibt, ist sozusagen einfach diese Geschichte nicht einfach in Begriffen einer rechtlichen Unterdrückung zu denken, sondern auch in Begriffen der Produktion devianter Subjekte. Ja? Man produziert und da spielt der psychoanalytische Diskurs natürlich eine Rolle. Es gibt aber auch andere Diskurse, die in die gleiche Richtung gewirkt haben, dass man sozusagen deviante Subjektivitäten produziert, in denen sich Menschen dann wiedererkennen und dann Geständnispraktiken ablegen. Ja? Das ist sozusagen das, was ich so aus Foucault mitnehme. Das heißt aber nicht, dass es keine reale Unterdrückung gibt, sondern sozusagen, dass man das mitdenken muss, dass das, was da unterdrückt wird, wird auch produziert. Und ich will nur mal kurz sagen, die Psychoanalyse war nur ein Zweig. Also ein anderer Zweig war zum Beispiel die forensische Medizin, die das eher diese Devianz eher in anatomischen Begriffen irgendwie gedacht hat, wo dann irgendwie die Zähne vermessen wurden von Homosexuellen und dann die Handschuhgröße und die Haarbeschaffenheit und das Verhältnis von Ober- und Unterkörper, um diese Devianz am Körper festzumachen. Und das ist ja so interessant, dass eigentlich dieser Ansatz, der ja in den 20er Jahren wahrscheinlich dominanter war als die Psychoanalyse, dass der aber nicht standhalten konnte. Der zum einen waren diese Sachen halt immer leicht widerlegbar, irgendwie wenn jemand behauptet, also das ging ja so weit, dass man gesagt hat, der passive Päderast hat einen trichterförmigen Anus und der aktive Päderast hat einen konischen Penis mit einer Eichel in der Form einer Schweinschnauze und sowas irgendwie, ja. Und das ist aber immer, die Theorien haben sich immer abgelöst und wurden widerlegt und zum Beispiel der eine hat gesagt, Homosexuelle sind genetische Weibchen und dann hat man die Chromosomen, das hat es plötzlich entschlüsselt, hat gesehen, dass es nicht stimmt, aber seine Karriere beendet, so, ja. Also diese Theorien, die konnten sich nicht halten und zwar irgendwie aber auch deshalb, weil sie teilweise eben überprüfbar waren, ja. Und so diese ödipalen Konstellationen, also das Unbewusste ist nicht, das Unbewusste entzieht sich erstmal unserer Beobachtung, es ist eine Konstruktion. Und es ist nicht in derselben Weise erschütterbar, also diese Theorien, das ist das eine. Und zum anderen waren diese rassistischen Theorien nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein bisschen entqualifiziert, diese Biologisierung von allem und jedem. Und da hat die Psychoanalyse halt einen sehr viel größeren Eindruck gemacht, weswegen sie in den USA dann eigentlich zur dominanten Wissensform wurde, wenn es um die Pathologisierung von Homosexualität ging und diese anatomische Devianzproduktion eigentlich unter den Tisch gefallen ist. In der Weimarer Republik spielt es aber wahrscheinlich sogar eine größere Rolle als die Psychoanalyse.
Also ich wollte nur nochmal anmerken, dass mir die einzelnen Teile des Vortrags ein bisschen unvermittelt erscheinen.
Ja.
Also zum einen, ich fand die einzelnen Ausführungen durchaus interessant, also auch der Briefwechsel Adornos, dass er sich danach in seinem Versuch die Vernichtungsdrohung, die ihn selber betroffen hat und die konkrete Vernichtung von Millionen von Menschen auch durch die Psychoanalyse zu erklären und in einer bestimmten Lesart der Psychoanalyse bleibt, wird unbedingt jetzt im polymorph perversen Deutsch folgt, sondern wahrscheinlich eher dem Ödipalen, dem relativ strengen, bleibt für mich ein bisschen unvermittelt zu seinem eigenen Begehren, dass sich da auch in den Briefen ausdrückt.
Ja, das stimmt.
Ist mir jetzt nicht so ganz einleuchtend, dass das unbedingt miteinander was zu tun hat.
Ja, naja, es hat insofern was miteinander zu tun, weil es doch irgendwie recht merkwürdig ist, sozusagen, dass man selber Liebesbriefe verfasst und dann so einer sehr dämonischen Sichtweise von gleichgeschlechtlichen Begehren kommt, wo man dann sich in den Minima Moralia quasi umstellt fühlt, von den Tough Guys und den Effeminierten, die nur unterschiedliche Weisen von Homosexualität repräsentieren und man selber ist ja schon irgendwie minorisiert als Heterosexueller sozusagen. Das ist ja schon eine gewisse Form von Verfolgungswahn, würde ich mal sagen.
Also
ja?
Das sind ja die anderen Aspekte, die da kurz
ja.
Beachtet wurden. Ne? Also wie kann man den Nationalsozialismus und diese den Vernichtungswahn, wie kann man den fassen, durchaus auch psychoanalytisch, aber ich habe es nur auch dann dass sich später dann Adorno wieder eher einer marxistischen Interpretation oder einer
ökonomischen ist besser, ja. Marxistisch ist es nicht unbedingt, aber.
Aber einer ökonomischen Interpretation zuwendet, um aus unterschiedlichen Perspektiven etwas zu fassen, das tatsächlich dann auch für ihn zumindest dialektisch bleibt, ja, ambivalent bleibt und schwer zu fassen bleibt.
Natürlich war der Faschismus in den 60er Jahren nicht mehr die gegenwärtige Gefahr. Das erklärt schon einiges sozusagen, warum man sich wieder einer soziologischen Diagnose zuwendet. Aber natürlich, da ist eine andere Problem. Ich hätte ja auch eine Kritik an der Art und Weise, wie Adorno jetzt Soziologie betreibt. Das ist jetzt eher in dem anderen Band irgendwie nachzulesen. Ich finde halt sozusagen, ich habe den Vortrag in einer anderen Form schon mal in Jena gehalten und da bin ich eigentlich sehr viel stärker auf diese Männerbund-Theorien sozusagen, also diese Theorien vom faschistischen Männerbund als homoerotisches bla 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 und so. Das habe ich wirklich hier rausgekürzt, weil man muss irgendwo einen Fokus finden, um sich dem Ganzen zu nähern. Und das ist natürlich eine sehr traumatische Geschichte, ich habe es am Anfang halt nur angedeutet, wie soll man sagen, also das ist eben zu dieser Gleichsetzung von Homosexualität und Faschismus jetzt wahrscheinlich nicht nur allein jetzt psychoanalytisch, sondern es war einfach auch am Ende der Weimarer Republik so ein Denunziationsmodus, wo man versucht, die Nazis populistisch zu treffen und man hat sie aber damit nicht getroffen. Aber man hat Leute in eine unmögliche Situation gebracht, wie Klaus Mann zum Beispiel, der sich dadurch also wirklich tief betroffen gezeigt hat und der dann auch ein Essay dazu geschrieben hat, wo er dann zum Beispiel argumentiert, es geht nicht, selbst wenn es stimmen würde, es geht nicht um den erotischen Kitt, der einen Bund zusammenhält, sondern um den Geist, in dem er geschlossen wurde. Ja? Und der gerade für den hat es halt entsetzt, diese Pravda-Geschichte, wo Maxim Gorki sagt, in Deutschland wäre ein geflügeltes Wort entstanden, schlag die Homosexuellen tot und der Faschismus ist verschwunden. Und dagegen hat er dann ein Stück weit rebelliert, aber es war für ihn, der sich als Antifaschist organisiert hat, sozusagen irgendwie relativ unmöglich, wie sich seine Genossen zu dem Thema geäußert haben. Ja? Es spielt jetzt, finde ich, insofern teilweise eine Rolle, als es teilweise immer noch irgendwie in der Linken Tendenzen gibt, diese Männerbund-Theorie halt aufzunehmen und dann. Aber das ist wirklich ein anderes Thema, da müsste man nochmal gesondert darüber reflektieren. Es hat natürlich auch Vorläufer, zum Beispiel, da müsste man über Hans Blüher sprechen und dessen Theorie, da ist ein interessanter, das Buch jetzt erschienen, Politik des Eros, der Männerbund, bla bla bla, wo es um eigentlich diesen Männerbund-Theoretiker Hans Blüher geht, ne? Und wie der Männerbund als tatsächlich erotisches gedacht hat, aber in welchen strategischen Zusammenhängen diese Diskurse eigentlich stattfinden. Das ist ein ganz anderes Thema dann, oder?
Eine kurze Frage zu dem anschließend, wo die Theorien von Sedgwick, also die Sedgwick-Kosowski auseinandersetzt.
Wen?
Sedgwick. Yves Kosowski,
Sedgwick. Ah, Yves Sedgwick, ja, ja.
Genau, Sedgwick. Also gerade in Bezug auf eben so Männerbohnen, so homosexuelles Gewehr, quasi in Bezug auf Männlichkeiten, sich alles gescheitert und zu Weichlichkeiten, ob du damit quasi bekannt bist und das Gefühl hast, da ist irgendwie ein Erklärungspotenzial in Gefahr, dass du es nicht irgendwie abgeben willst.
Also ich kenne ja eines Buch, Between Men, ich kenne ja ein anderes Buch, habe ich daheim stehen, habe ich glaube ich noch nicht gelesen, Epistemology of the Closet, aber das ist halt eine Theoretikerin, die sehr aus den Gay and Lesbian Studies selber heraus argumentiert und die hat schon ganz interessante Punkte in Bezug auf das 19. Jahrhundert, wo sie ist eigentlich Literaturwissenschaftlerin und sie liest das Gothic Novel, also sozusagen als Form von Paranoia sozusagen, wo es um Verleugnung von Homosexualität geht. Und das sind schon interessante Aspekte. Man muss aber jetzt einfach mal gucken, dass dieser Paranoia-Begriff selber schon teilweise problematisch ist, weil diese Konstruktion des Paranoia, also wirklich als ernstzunehmende Psychose, ja, dass das immer sozusagen unterdrückte Homosexualität wäre. Ich glaube, es vertritt heute kaum ein Mensch mehr. Ja. Das ist auch eine Konstruktion, die Freud da vorgenommen hat, wo ich da halt sagen würde, dass er sich ein bisschen in dieser Schreber-Analyse spiegelt. Weil der Mann, um den es da geht, Dr. Paul Schreber, der Geheimrat Dr. Paul Schreber, der fantasierte davon, in eine Frau umgewandelt zu werden. Ja? Das war, und damals hat man halt Transsexualität und Homosexualität noch in eins gesetzt. So. Und da würde ich ja schon irgendwie gucken, trifft diese Analyse, diese Schreber-Analyse den armen Paul Schreber überhaupt? Und da gibt es zum Beispiel so einen israelischen Psychoanalytiker, insofern es gibt eben auch interessante Ansätze in der Psychoanalyse selbst, ich glaube Zvi Lotane oder so heißt der, der versucht diesen armen Dr. Schreber zu rehabilitieren, weil da auch andere Leute den Schreber, das einfach ein harmloser Mensch war, der eine Autobiografie geschrieben hat, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, das war gar kein Patient von Freud. Der war ein vollkommen harmloser Mensch und auf einmal steht er da, ist das Urbild des Faschismus.
Naja, der war großer Antisemit. Also
ja gut, das waren damals fast alle.
Also dass das jetzt Freude nicht unbedingt raus.
Also das habe ich noch nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn ich mich dazu ganz kurz mit zwei Sätzen melden darf, auch es gibt ja zwei, es gibt vier Schäferanalysen, aber wenn man sich mit die von Freud vergleicht und die von Elias Canetti Massen und Macht und das Buch Massen und Macht endet ja in den letzten Kapiteln mit der Schäferanalyse und der Canetti interpretiert die Krankheit als die paranoiaste Krankheit der Macht. Ja, also Machthaber neigen aus guten Gründen zu Paranoia. Paranoia ist also Macht, politisch-soziale Macht. Mhm. Nähert Paranoia und wenn man die beiden nicht vergleicht, ja, wie sagt man das schön, beide verglichen kein Vergleich, also ich halte die von Canetti also Dimensionen schärfer, intellektuell und zutreffender. Ja. Also das nur mehr.
Aber ich sage, ich nenne das jetzt Milotan.
Er war ja auch sozusagen, was war der Meister? Wie hat das Gerichtspräsident durchaus ein mächtiger Mann? Ja? Mhm. Also, der hat ja mit seinen Urteilen auch was bewirkt. Also, er war sein Vater, war ganz auch ein bisschen eigenartig. Das ist so richtig. Ja, das war der mit der schwarzen Pädagogik und den Schrebergärten. Aber, also nur das Hinweis.
Also, ich finde es halt ein bisschen problematisch, weil, also, ich meine, es gibt diesen Versuch von Zvi Lotane, glaube ich, also den Schreber eben da ein bisschen, also ob der überhaupt unter Paranoia gelitten hat, ob das überhaupt diese Diagnose stimmt, ist schon zweifelhaft. Also viele Konstruktionen von diesem Schreber stimmen einfach nicht und ich finde das so ein bisschen unfair, jetzt jemanden, der nervliche Probleme hat und der sozusagen davon fantasiert, in eine Frau umgewandelt zu werden, den zum Urbild von Adolf Hitler zu machen. Also da ist mir zu dämonisch sozusagen und da wird Paranoia muss man unterscheiden zwischen Paranoia als einer ernsthaften Erkrankung des eigenen Selbst sozusagen und Paranoia als Merkmal der Macht. Das ist ja dann nur noch metaphorisch, in einem metaphorischen Sinne Paranoia. Das ist nicht eine Geisteskrankheit, ist ja selber schon ein problematischer Begriff, aber es ist keine neurotische oder psychotische Störung jetzt in dem Sinne unbedingt. Und da würde ich halt irgendwie vorsichtig sein, so pathologische Kategorien dazu zu benutzen, um politische Phänomene irgendwie zu analysieren. Kann man metaphorisch vielleicht machen, aber man muss einfach da ein bisschen aufpassen, finde ich, mit dem Krankheitsbegriff zum Beispiel. Ja? Und ja.
Gut, es hat sich momentan niemand gemeldet. Wenn ihr wollt, beenden wir es hiermit. Ich glaube, es war ja doch eher ein dichter Vortrag, eine dichte Diskussion. Magst du noch ein Schlusswort sprechen?
Ah, ich habe jetzt so viel gesprochen, nee, da verzichte ich drauf.
Gut, dann danke ich euch vielmals herzlich fürs Kommen, für die Diskussionsbeiträge. Und es ist eigentlich aufgefallen, diesmal waren die Männermeldungen eigentlich in Verminderzahl. Das ist auch selten, oder doch? Das war ja nicht selten. Das war's. Ja. Danke.